Wir haben das Leben des Großvaters des Propheten Mohammed alayhi salatu wassalam behandelt, nämlich das Leben von Abdul Muttalib, der auch Shayba genannt wurde. Und wir haben erwähnt, dass es zu seiner Lebenszeit oder in seinem Leben drei besonders große Ereignisse gab und dass er eine besonders große Stellung hatte unter den Mekkanern. Ein Ereignis haben wir kurz angesprochen, das war das Ereignis mit den Gefährten, mit den Leuten des Elefanten. Das heißt, mit den Leuten, die mit den Elefanten, beziehungsweise mit einem Elefanten, es gibt mehrere Überlieferungen, wie viele Elefanten das waren. Ja, manche sagen, es war ein Elefant, manche sagen, es waren 12, manche sagen, es gibt also verschiedene Überlieferungen darüber, ja, was dort genau passiert ist. Diese Geschichte möchte ich nochmal behandeln, weil sie erstmal als eine Sure im Koran erwähnt wird. Nämlich die Sure 105 ist die Sure der Elefant. Ja? Und es kommt sehr selten vor, dass Begebenheiten aus der Jahiliya-Zeit im Koran erwähnt werden. Das kommt sehr selten vor. Ja, zum Beispiel die von Saba, die wird erwähnt, ja, von der Überflutung dort. Aber im Allgemeinen sehr wenige Geschichten aus dieser Jahiliya-Zeit, aus dieser vorislamischen Zeit, wo der Götzendienst Überhand genommen hat, kommen im Koran vor. Ja, sondern meistens findet man im Koran Begebenheiten aus dem Leben des Propheten a.s. oder Prophetengeschichten. Oder allgemeine Erwähnungen von Dingen, die nichts direkt mit der Geschichte zu tun haben, sondern etwas mit Yawm al-Qiyama zu tun haben oder mit den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber hier haben wir es tatsächlich mit einer Sure zu tun, die etwas mit einer Begebenheit aus der Jahiliya-Zeit zu tun hat. Das zeigt uns, dass wir nochmal besonders viel Augenmerk auf diese Geschichte Wert legen müssen und nicht nur einfach kurz darüber fliegen. Vor allen Dingen, weil Allah sagt, أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfahren ist? أَلَمْ Und hier sagt Allah, كَيْفَ. Hast du nicht gesehen, wie? Er sagt nicht, hast du nicht gesehen, was? Was mit denen passiert ist? Wenn man fragt, was ist mit denen passiert, da würde man antworten, ja, sind zerstört worden. Aber wie? Hier wird gefragt, wie, das heißt, wie sind die zerstört worden? Deswegen müssen wir nochmal genau gucken, wie die zerstört wurden, warum die zerstört wurden. Und daraus können wir einige Gesetzmäßigkeiten ableiten, wann der Sieg Allahs kommt. Das ist also eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Und es ist auch ein Beweis für das Prophetentum. Und das werden wir gleich, inshallah, erklären, weil das kann man dann auch wieder in der Da'wah mitbenutzen. Was ist genau passiert? Erstmal die ganze Vorgeschichte überhaupt. Es gab einen Führer aus dem Jemen, der hieß Tabban As'ad. Und der Sohn von Tabban As'ad wurde von der Bevölkerung von Yathrib, das ist der vorislamische Name für El-Medina, der wurde getötet von ihm. Daraufhin wollte Tabban As'ad die Bevölkerung von Medina zerstören. Und ist mit einer riesengroßen Armee dort aufgetaucht und wollte dort rein. Und da sind zwei Rabbiner aus Medina vom Stamm Benu Qurayza herausgekommen. Und es gab drei große jüdische Stämme in Medina. Benu Qurayza, Benu Nadir und Benu Qaynuqa. Zwei Rabbiner sind hinausgekommen, also Tabban As'ad, und haben zu ihm gesagt, diese Stadt, die wird von Gott geschützt, wenn du versuchst, sie zu zerstören, wird er dich zerstören. Das haben zwei Rabbiner, zwei Juden gesagt zu Tabban As'ad. Das ist eine wichtige Sache hier. So, und jetzt müssen wir erstmal die Frage stellen, wie sind die Juden überhaupt dorthin gekommen? Weil die Juden gab es nur in bestimmten Städten auf der arabischen Halbinsel, zum Beispiel in Khaybar, zum Beispiel in Medina. An ganz wenigen Stellen. Warum sind sie ausgerechnet in Medina gelandet? weil sie bestimmte Bücher, bestimmte Schriften hatten, von denen sie wussten, dass in der letzten Zeit, in der Endzeit, hier der letzte Prophet kommen wird. Die Juden sind des Öfteren von verschiedenen Völkern vertrieben und zerstört worden, von den Babyloniern, von den Römern etc. Und in einer Zeit der Zerstörung sind sie, also diese Stämme, diese jüdischen Stämme nach Medina gekommen, haben sich dort niedergelassen, weil sie davon ausgegangen sind, dass dieser Ort der Beschreibung passt, zur Beschreibung passt von dem Ort, wo der Prophet der Endzeit, Mohammed, auftauchen wird. So. Und jetzt könnte man fragen, ja okay, Abu Hamza kann viel erzählen, aber wie wollen wir damit jemanden vom Islam überzeugen? Wie wollen wir damit jemanden vom Islam überzeugen, wenn wir das jemandem erzählen wollen? Dann sagt er halt, ja, glaube ich nicht, dass das so war. So. Ich kann euch sagen, wie ihr damit jemanden vom Islam überzeugen könnt. Weil das ist auch ein Beweis für das Prophetentum. Nämlich, in Sure 2, Vers 89, oder ein unterstützender Beweis, in Sure 2, Vers 89, den Vers sollte jeder auswendig lernen, steht, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَلِمُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ. Das heißt, als zu ihnen, zu den Juden, ein Buch kam, um das zu bestätigen, was bei ihnen ist, um die richtigen Nachrichten, die bei ihnen sind, zu bestätigen, ja, in der Tora, ja, als dann zu ihnen gekommen ist, was sie kannten, das heißt, sie wussten, dass dieses Buch kommen wird, was haben die gesagt? Kafarubi, haben sie den Glauben verleugnet. Und sie haben vorher noch um Sieg gegen die Ungläubigen, das heißt die Araber, die zur damaligen Zeit vor islamischer Zeit ungläubig waren, gebeten. Was war hier genau passiert? Was war hier? Sie haben zu den Arabern gesagt, wenn der letzte Prophet kommt, der wird mit uns euch bekämpfen. Das ist hiermit gemeint. So, wie kann das jetzt ein Beweis für das Prophetentum sein? Wie kann das ein Beweis sein? Der Beweis dafür ist, dass die Koranversen, das kann keiner historisch leugnen, ja? Wir haben, dass die Koranverse den Menschen öffentlich vorgelesen wurden. Auch dieser Vers. Wäre das also nicht wirklich so gewesen, dass die Juden tatsächlich gesagt haben, wenn der letzte Prophet kommt, der wird uns mit uns euch bekämpfen, dann hätten die nicht mehr an den Koran geglaubt. Weil dann hätten die gesagt, ja, steht doch, stimmt doch gar nicht, das haben die ja gar nicht gemacht. Versteht ihr das? Weil dann hätten die gesagt, guck mal, was steht denn da im Koran, das stimmt doch gar nicht, das ist gar nicht passiert. Aber das ist einer der Gründe, warum die Leute aus Medina den Islam so schnell angenommen haben. Wir haben über die Stammbäume der Araber geredet. Und wir haben gesagt, dass es in diesen Stammbäumen, bei diesen Stammbäumen der Araber, immer große Streitigkeiten gab. Umso weiter die Stammbäume voneinander entfernt waren, umso größer waren die Streitigkeiten. Und ausgerechnet die Leute von Medina sind Adnaniyun. Das heißt Al-Arabul Ariba. Ja, die Ur-Araber, die aus dem Jemen gekommen sind. Und die anderen, die Mekkaner sind, die Quraysh, Adnaniyun, Arab Musta'riba. Das heißt, die sind eigentlich so weit voneinander entfernt, aber dadurch, dass diese Araber, ja, die Aus und Khazraj, immer von den Juden gehört haben, der letzte Prophet wird kommen, das hat sie dazu bewegt, den Islam sofort anzunehmen. Auf jeden Fall. Was passiert ist, die zwei Rabbiner sind rausgekommen zu Tabern As'ad, und haben ihn überzeugt und er hat das Judentum angenommen. Das zeigt, es gab eine Zeit, wo die Juden auch ihre Religion verbreitet haben. Ja? Dann hat Tabern As'ad diese zwei Juden mit in den Jemen genommen und er hatte einen anderen Streit gehabt mit den Leuten aus Mekka. Und dann haben diese zwei Rabbiner zu ihm gesagt, diese Stadt kannst du auch nicht angreifen, die wird auch von Gott geschützt, sondern gehe rein und mache Tawaf um die Kaaba. Und Tabern Asad ist der Erste, der angefangen hat, die Kaaba mit einem Stück Stoff sozusagen, ihr seht ja dieses Tuch, dieses große Tuch, was drumherum ist, zu umhüllen. Und dann kam jedes Jahr ein neuer Stoff drum, bis das zu viel war. Und jetzt ist es immer so, dass einmal im Jahr dieser Stoff gewechselt wird. Aber auf jeden Fall. Diese zwei Rabbiner sind mit in den Jemen gekommen und haben dort das Judentum verbreitet. Taban Asad hatte dann einen Sohn, der hieß Zu Nawas. Und Zu Nawas hat Christen verfolgt. Und er hat für die Christen einen Graben gegraben. Es gab dort vereinzelt Christen, die ihre Religion verbreitet haben, einen Graben gegraben, wo er Feuer reingelegt und hat sie dort drin verbrannt. Und da gibt es unter anderem die Geschichte in Sure 85, Ashab al-Uchdud, wo so etwas beschrieben wird, von Gläubigen, die an einen Graben gestellt wurden. Deswegen wird gesagt, dass die noch auf der richtigen Religion des Christentums waren. Ja. Aber auf der anderen Seite wird gesagt, dass es solche Gräben öfter gab, dass öfter Gräben gegraben wurden und mit Feuer gefüllt wurden und Leute reingeworfen wurden. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass diese Leute aus dem Jemen, um genau zu sein aus Najran, die waren, die in der Sure 85 gemeint sind. Aber Fakt ist, Zu Nawas hat die verbrannt. Es gibt übrigens auch ein Hadith in Sahih Muslim von Sa'al ibn Sa'd, wird der überliefert. Ja, die Geschichte von dem Zauberer, dem Jungen und dem Mönch, ja, wo am Ende die Gläubigen tausendfach in das Feuer hineingeschmissen wurden. Und viele Gelehrte gehen davon aus, dass sich das auf die Leute von Najran bezieht, dass diese Leute noch auf dem richtigen Christentum waren, auf der richtigen Lehre von Jesus. Denn die Lehre von Jesus wurde schon sehr früh verfälscht und es blieben aber vereinzelt einige Leute, die Muwahidun waren, das heißt Leute, die richtige Monotheisten waren, die nicht geglaubt haben, dass Jesus der Sohn Gottes sei oder für die Sünden der Menschen gestorben sei oder Gott selber sei etc. Jedenfalls einer dieser Leute konnte fliehen und hat aus dem Ausland Hilfe geholt. Diese Person hieß Daus. Und dann hat er Hilfe bekommen von dem König von Abessinien. Der Titel von ihm ist Najashi. Das ist nicht sein Name, das ist ein Titel. Najashi, das ist der Titel für den König der Abessinier. Kaiser ist der Titel für den Führer der Römer. Kisra ist der Titel für den Führer der Perser. Ja? Und beispielsweise im Muslim würde man sagen Khalif oder Amir al-Mu'minin. Das ist nicht sein Name, das wäre ein Titel. Auf jeden Fall hat der Najashi dann eine riesengroße Armee geschickt. Es wird gesagt 70.000. Aber hier möchte ich erwähnen, diese geschichtlichen Ereignisse, viele Details, die es dort gibt, die gehen nicht auf authentische Überlieferung zurück. Das heißt zum Beispiel, welche Farbe hatten die Vögel, wie viele Elefanten waren das genau und so weiter. Deswegen lasse ich das auch öfters aus und deswegen müsst ihr auch vorsichtig sein, weil es gibt vielleicht manchmal Details, die ich erwähne, die vielleicht woanders anders erwähnt werden. Gerade die Dinge aus der Jahiliya-Zeit sind sehr schwer zu verifizieren, weil es ja zu dieser Zeit noch nicht diese Genauigkeit bei der Überlieferung gab, wie zum Beispiel in der Zeit des Propheten a.s.w., wo man sehr viel Wert auf die Genauigkeit der Überlieferung gelegt hat. Ja? Auf jeden Fall hat an Najashi jemand geschickt, der hieß Ar-Riyad, und der hat dann die Führung dort übernommen. Es wird gesagt, dass das ungefähr war im Jahre 525 nach Christus. 525 der jetzigen Zeit haben die Abessinier praktisch den Jemen übernommen, beziehungsweise große Teile des Jemens übernommen, und der Führer von ihnen war Ar-Riyad. Das heißt, wie viele Jahre vor der Geburt des Propheten? Circa 35 Jahre vorher. Denn der Prophet ist geboren im Jahre 570 der Zeitrechnung. Dieser Ar-Riyad hat längere Zeit den Jemen beherrscht und es gab später einen Putsch von einem General von ihm. Der hieß Abraha. Es wird manchmal überliefert, dass er kein Abessinier war und manchmal wird überliefert, dass er ein Abessinier war. Und das scheint das Authentischere zu sein, weil nachher überliefert wird, dass er, als er mit Abdul Muttalib gesprochen hat, einen Übersetzer hatte. Und wäre er aus dem Jemen, könnte er Arabisch, und dann hätte er keinen Übersetzer gebraucht, um mit Abdul Muttalib zu reden. Aber das sind, wie gesagt, Details, die auch nicht so wichtig sind. Jedenfalls, dieser Abraha hatte praktisch eine Revolte gegen Ar-Riyad. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Und im Endeffekt haben sie einen Zweikampf gehabt. Bei diesem Zweikampf, sie haben einen Zweikampf gemacht, weil sie wollten nicht, dass so viele Leute bei dem Kampf sterben. Und sie haben einen Zweikampf ausgemacht. Und Ar-Riyad war sehr groß gewesen und Abraha war eher klein. Und dann hat er ihn von oben getroffen mit einer Waffe. Da wird jetzt auch mal einmal erwähnt ein Schwert, einmal wird erwähnt ein Speer. Ja, wie gesagt, das sind alles Details, die nicht so wichtig sind. Auf jeden Fall wurde seine Nase dadurch hat er seine Nase verloren. Deswegen heißt er auch Abraha al-Ashram. Ashram heißt jemand, also der die Nase praktisch weg hat. Und Abraha hat aber vorher zu jemandem von seinen Leuten gesagt, ja, der hieß Atuda, dass er einspringen soll, falls Ar-Riyad ihn besiegen sollte. Und so wurde Abraha getötet und die Leute haben dann praktisch Abraha, ja, als Führer genommen. Dieser Abraha, der wollte die Leute von Mekka, von der Kaaba wegbringen. Er wollte das Christentum verbreiten und wollte die Leute, die Araber, wegkriegen von der Kaaba. Weil er hat gesehen, die Araber reisen immer zur Kaaba und lieben die Kaaba und verehren die Kaaba und er wollte sie davon wegbringen. Also was hat er gemacht? Er wollte praktisch eine Kaaba im Jemen machen. Eine Kaaba für die Leute und hat eine riesengroße Kirche gebaut. Al-Kulais hieß die. Mit Elfenbein und Gold und Silber verziert und allem drum und dran. Und das ist der Weg auch heute. Dass man immer versucht, mit Gebäuden, mit Geldern die Leute wegzukriegen vom wahren Weg. Auch wenn damals die Araber natürlich schon auf dem falschen Weg gewesen sind. Denn sie sind schon in den Jahrhunderte vorher durch Amr ibn Luhay al-Khuzai in den Götzendienst hineingefallen. Auf jeden Fall, was ist passiert? Ein Araber war wütend gewesen. Es wird auch überliefert, dass es einige Araber gab, die Al-Kulais verbrennen wollten. Andere wollten Kulais zerstören, haben das angegriffen. Und ein Araber ist dort reingegangen, also ein Götzendiener, und hat dort sein Geschäft erledigt und die Wände dann beschmiert. Und daraufhin ist Abraha so wütend geworden, hat eine riesengroße Armee zusammengestellt und hatte einen riesengroßen Elefanten dabei, der besonders trainiert war, der hieß Mahmud. Wie gesagt, es gibt verschiedene Überlieferungen, wie viele Elefanten das waren. Manche sagen, es war ein Elefant, manche sagen, es waren mehrere Elefanten. Mir kommt es eigentlich eher so vor, dass es ein Elefant gewesen ist. Aber Allahu alam. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall machte Abraha sich dann auf den Weg und wollte die Kaaba zerstören. Er wollte die Kaaba zerstören, damit die Araber dazu gezwungen sind, zum Christentum überzutreten. Also er wollte das Heiligtum der Araber, was sie anzieht, kaputt machen. Aber es lag auch etwas anderes dahinter. Nämlich kurze Zeit vorher gab es eine riesengroße Flut im Jemen, die Wirtschaft dort zerstört hat. Und die Kaaba, Mekka, war auch das Wirtschaftszentrum, wo der Handel getrieben wurde. Das heißt, wenn man die Kaaba kaputt macht, kann man die Wirtschaft wieder mehr in den Jemen zurückziehen. Das war auch ein Ziel, was höchstwahrscheinlich dahinter stand, wenn man die Geschichte genau betrachtet. Und das ist oft so, dass religiöse Ziele mit wirtschaftlichen Zielen vermischt werden oder wirtschaftliche Ziele mit religiösen Zielen getarnt werden, damit man Leute aufhetzen kann. Auf jeden Fall haben sie auf den Weg gemacht. Die Araber haben das gehört, das war offen. Wir wollen die Kaaba zerstören. Da kam ein Führer aus dem Jemen, kurze Zeit nachdem sie aufgebrochen sind aus dem Jemen, der hieß Zunafar, ist mit seiner Armee dagegen angetreten, der ist vernichtet worden und dann gefangen genommen worden. Dann gibt es weiter, da kam ein Nufayl ibn Habib, auch zerstört worden, gefangen genommen worden. Dann kamen sie in Taif an. In Taif. Und Taif war sozusagen die Konkurrenzstadt zu Mekka. Warum? Weil sie eine große Götze dort hatten, die Araber auch verehrt haben. Wie hieß diese Götze? Al-Lat. Und die Leute von Taif haben Angst gehabt, dass jetzt Abraham hingeht und Lot zerstört und hat gesagt, wir helfen euch. Da haben sie einen Boten mitgeschickt, der ihnen den Weg zeigt nach Mekka und ihm hilft. Der hieß Abu Rigal oder Abu Rugal. Ja? Ra, Kasra drunter oder Damma drunter, Ra, Elif Lam. Abu Rigal oder Abu Rugal. Ja, das gibt also unterschiedliche, wenn man die Bücher durchliest, der Geschichte, sieht man das unterschiedlich geschrieben. Auf jeden Fall, diese Person ist kurz vor Mekka gestorben und sein Grab wurde dann ein Ort, wo die Araber hingegangen sind, haben das mit Steinen beworfen und verflucht. Das zeigt wieder, dass die Verräter, dass das Ende der Verräter ein übles Ende ist. Kurz vor Mekka machte Abraham mit seiner riesengroßen Armee und mit den Elefanten oder mit dem Elefanten Halt und schickte einen Boten nach Mekka und sagte diesem Boten, er will nicht die Leute zerstören, er will nur die Kaaba zerstören. Abu Talib kam mit ihm zurück, weil dieser Bote sollte mit einem der Führer reden, Abdul Muttalib war der Führer. Übrigens, wo ich gerade Abu Talib sage, ich habe beim letzten Mal 10 Söhne erwähnt und ich habe Abu Talib vergessen, weil ich Al-Muqawim zweimal erwähnt habe. Ich habe gesagt, es gab 10 Söhne, ja, und merkt euch das, Abu Talib ist einer dieser Söhne, wenn ihr das nochmal, ist auch ganz bekannt, dass Abu Talib halt der Onkel des Propheten, das habe ich letztes Mal vergessen. Auf jeden Fall sind sie zurück, Abdul Muttalib ist mitgegangen und über Umwege gelang er dann zu Abraham. Und Abraham hat ihn gesehen, Abdul Muttalib, und sie waren beide schon etwas älter gewesen. Und Abraham saß praktisch auf einem Thron oder auf einem erhöhten Platz. Und als er Abdul Muttalib reinkommen gesehen hat, also den Opa des Propheten, war er so beeindruckt von dieser Ausstrahlung. Der sah gut aus, der sah charismatisch aus und der hat gedacht, oh, das passt nicht, wenn der auf dem Boden sitzt und ich sitze auf dem Thron, aber ich kann ihn auch nicht auf den Thron nehmen, hat er sich mit ihm runter auf den Boden gesetzt. Dann, was ist passiert? Da kam es zu einem Gespräch. Und in dem Gespräch vermittelte Abdul Muttalib, Abraha, dass er gekommen ist, wegen 200 Kamelen, die Abraha vorher sozusagen geklaut hat. Ja, also, das heißt, Abdul Muttalib hatte vor Mekka 200 Kamele am Grasen gehabt, die dort am Weiden waren, und die hat er genommen und in seinen Besitz übernommen, also Abraham hat die sozusagen gestohlen, und er hat gesagt, ich will meine Kamele zurück. Als Abraham das gehört hat, war er total enttäuscht. Hat gesagt, als ich dich gesehen habe, war ich so etwas von beeindruckt gewesen. Aber jetzt ist diese ganze Beeindruckung, dieser ganze Eindruck, den du mir gemacht hast, der ist verloren gegangen. Ich bin gekommen, um dein Heiligtum zu zerstören. Und du kommst zu mir, um mit mir über deine Kamele zu reden? Ich will dein Heiligtum zerstören, das von deinen Vorfahren. Du kommst wegen Kamele? Daraufhin sagte Abraham, erstmal hier stehen bleiben. Welche Lehre können wir hieraus ziehen? Geschwister, die Religion zu verteidigen und hinter der Religion zu stehen wie eine Eins, ist etwas, wovor die Leute Respekt haben. Und nicht wie das heute einige Jammerlappen vermitteln, dass das etwas Schlechtes wäre. Ja, dass man dann vielleicht als fundamentalistisch gilt oder was auch immer. Nein. Das ist etwas, wovor Leute Respekt haben, wenn sie sehen, du bist eine Person, die mit ihrer Meinung steht und fällt. Und Abraham, ja, hat deswegen den Respekt erstmal verloren. Und so verliert man auch heute den Respekt vor uns, wenn es Muslime gibt, die für weltliche Dinge Abstriche von ihrer Religion machen. Und das bedeutet indirekt, dass deine Religion nichts wert ist. Auf jeden Fall, was passiert? Abraham, also Abdul Muttalib sagt zu ihm, ich bin der Besitzer, Anna Rabbul Ibel, ich bin der Besitzer der Kamele, aber das Haus hat einen Herrn, Allah, und der wird dich daran hindern, dieses Haus zu zerstören. Daraufhin meinte Abraham sinngemäß, das wird er nicht machen. Wird er sehen, du wirst das sehen. Veränder was weg. Versuch es mal so nach dem Motto, ja? Du und das. Was ist? Abdul Muttalib ging zurück in die Stadt, betet zu Allah, hat die Leute dann evakuiert, in die Berge reingenommen, ja, mit ihrem Besitz, und hat gebetet, hat zu Allah gebetet, dass er sie beschützt. Was passiert? Und hier sieht man, die haben schon zu Allah gebetet. Das heißt, um ein Muslim zu sein, reicht es nicht, zu Allah zu glauben und Allah anzubeten, sondern man muss Allah alleine anbeten. Was passiert? Abraha will losziehen mit dem Elefanten. Und es wird erzählt, dass Nufail, der gefangen genommen wurde, zu dem Elefanten gegangen ist, ihm etwas ins Ohr geflüstert hat, ja, dass das das Haus Allah ist und so weiter, dass er nicht vorgehen soll. Aber auf jeden Fall, der Elefant bewegt sich nicht. Bewegt sich nicht. Der ist so gut trainiert, der bewegt sich keinen Millimeter nach vorne. Sie tun ihn in eine andere Richtung, er bewegt sich. Wieder Richtung Mekka, er geht nicht nach vorne. Wieder in eine ganz andere Richtung, in alle Richtungen bewegt er sich, außer Richtung Mekka, er geht nicht. Sie schlagen ihn mit einer Axt. Sie kommen mit Feuer, sie schlagen ihn, sie schubsen ihn. Er bewegt sich kein bisschen. Und dies wird nachher auch bewiesen durch einen Sahih-Hadith in Bukhari, wo das Kamel des Propheten in Hudaybiyah nicht mehr weiterging, und dann sagt er, der den Kamel, den Elefanten festgehalten hat, hält auch das Kamel fest. Auf jeden Fall, was passiert? Was passiert? Plötzlich, die Leute sind in den Bergen und sie gucken zum Himmel, und plötzlich kommt eine Riesenschar von Vögeln. Eine Riesenschar von Vögeln, wie man das noch nie gesehen hat. Man muss sich vorstellen, wahrscheinlich Millionen von Vögeln. Tairen Erbabil, Gruppen von Vögeln. Und jeder Vogel hat drei kleine Steine. Ja. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen, wie die Steine beschaffen waren. Ja. Es wird gesagt, Ton, der hart geworden ist. Auf jeden Fall, jeder, der von diesem Stein getroffen wurde, wurde zerstört. Es wird gesagt, der Stein kam oben rein und die hatten eine große Höhe, weil Tarmihim heißt etwas bewerfen mit Genauigkeit und von einer Distanz. Das heißt, die waren in einer hohen Distanz und das waren kleine Steine gewesen, haben die geworfen, und jeder, der getroffen wurde, wurde vernichtet. Vernichtet. Ja. Und Abraha, der wurde übrig gelassen, und der ging zurück in den Jemen, weil einige Leute blieben übrig als Zeichen für andere, und seine Fingernägel fielen ihm aus. Es kam Eiter raus, bis er kurz vorm Jemen gestorben ist, und sah praktisch aus, man sagt, wie ein gerupftes, wie ein Vogel in der Mauser, ja, wenn ihm die Federn ausfallen. Ganze Haut. Diese Steine haben die Leute zerstört. Und die waren wie? Die waren dann nachher, wie Allah sagt, wie eine abgefressene Saat. So beschreibt er das. Was zeigt uns das? Liebe Geschwister, man könnte so viel über diese Geschichte erzählen, so viele Weisheiten rausziehen. Aber ich lese euch kurz aus dem Koran vor. Ja. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfahren ist? Hast du das nicht gesehen? Obwohl der Prophet das eigentlich nicht gesehen hat. Aber diese Geschichte wurde so weit unter den Arabern erzählt, dass das so bekannt war, als wenn du es gesehen hast. Und hier sagen wir wieder, würde diese Geschichte nicht stimmen, hätten die Araber, die das mitbekommen haben, die das gehört haben, gesagt, was das steht im Koran für eine komische Geschichte drin. Weil das eine der ersten Suren, die vom Koran offenbart wurde. Alam yajal kaidahum fi tadlil, hatte ihre List nicht misslingen lassen. Und ein Kate ist ein Plan, der geheim ist. Was war der geheime Plan? Es war doch eigentlich offensichtlich. Man sagt, der geheime Plan war, dass den Hass, den sie im Herzen hatten, für diese Kaaba noch größer war, als was sie gezeigt hatten. Und dass dahinter auch wirtschaftliche Gründe standen, wie ich eben gesagt habe, nicht nur religiöse Gründe. Ja? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَيْرًا أَبَابِيلَ. Und er hat Vögel in Scharen auf sie gesandt. تَرْمِيهِمْ بِهِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ. Und sie mit brennenden Steinen beworfen. Ja? Und sie dadurch wie abgefressene Saat gemacht. فَجَعَلَهُمْ كَأَسْفِ الْمَأْكُولِ. Das ist das Ende. Und wann kam die Hilfe? Die Hilfe kam erst am Ende. Und so kommt die Hilfe jetzt auch.